Es ist jetzt wirklich, ich sage mal, ein sogenannter Zufall, dass das Thema tatsächlich relativ gut mit dem Feiertag übereinander passt, den wir so begehen jetzt, weil wir uns das mit dem Auferstandenen beschäftigen wollen. Und ich möchte zu Beginn eine Buchempfehlung noch abgeben, ein Buch, was sich gleichermaßen an Gläubige richtet, die den Herrn Jesus als ihren Erlöser kennen, um sich einfach zu erfreuen und bestärkt zu werden, aber auch an solche, die von gewissen Zweifeln geplagt sind, was das Thema Auferstehung angeht. Und das Buch nennt sich ganz einfach Und er großgeschrieben, ist doch auferstanden. Ein Gedankenstrich, wieder eine gottentehrende Theologie. Das Buch ist von Andreas Steinmeister, das ist bekannt, der Begründer der Georg-Müller-Schule in Ennepetal, ist mittlerweile beim Herrn, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Wir können schon mal aufschlagen, Johannes 21. Bevor wir mit dem Text beginnen, möchte ich eine Sache vorwegschieben. Das, was wir heute lesen werden, womit wir uns beschäftigen werden, kann nur wirklich genossen werden und in der Fülle man sich daran erfreuen, wenn man ein Eigentum des Herrn Jesus ist. Das ist ganz klar. Und zu seiner Auferstehung gehört sein Tod untrennbar dazu. Keine Auferstehung ohne Tod, das ist uns eigentlich sehr einleuchtend. Und der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das ist das, was wir alle einmal brauchen, zu ihm gezogen zu werden, ja, sein Eigentum zu werden, mit unserer Schuld und mit unserer Sünde zu dem Herrn Jesus zu kommen, ja, einmal zu zerbrechen, ja, und dann sein Eigentum zu sein. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um das hier in Gänze genießen zu können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich denke, dass hier heute ja wirklich Schönheiten von dem Herrn Jesus vor uns stehen werden, die selbst jedem, der noch nicht sein Eigentum ist, einen kleinen Vorgeschmack dessen bieten, was er jedem Gläubigen ist und was er jedem Menschen sein möchte, der auch noch nicht sein Eigentum ist. Wir lesen Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Und sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie aber antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun an das Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? da sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Bevor wir das Kapitel jetzt von Vers 1 angehend betrachten, möchte ich tatsächlich mal mit dem Vers 14 anfangen, weil der etwas berührt, was wir heute nicht betrachten wollen, aber definitiv im Kapitel mit drinne steckt und ich das einfach gerne mal so zum Selbststudium, wenn man mal wirklich Lust hat, sich damit ja etwas mal tiefer zu forschen in Gottes Wort. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte. Seltsam, hörte ich mal einen Bruder sagen dazu. Seltsam, kann Johannes nicht zählen. Das dritte Mal. Haben wir mal versucht, das dritte Mal zusammenzukriegen. Wie kann das dritte Mal sein, dass Jesus, der Herr Jesus, sich offenbarte? 12 Mal hat er sich offenbart, wenn wir die Erscheinung dem Apostel Paulus gegenüber mitzählen. Und wenn ich zähle über die Evangelien in der Chronologie, da komme ich auf das 7. Mal. Maria Magdalene, die 2 Frauen, die seine Füße umfassten, Simon Petrus, die Emmaus-Jünger, die Jünger am Obersaal ohne Thomas, die Jünger mit Thomas, und dann kommen wir hier zu dem Abschnitt. Das ist das 7. Mal. Und selbst wenn wir im Johannesevangelium lesen, Maria, Magdalene, dann die 2 auf dem Obersaal und dann hier, dann wäre es das 4. Mal. Ist ja schon interessant. Also ich weiß nicht, ich habe es geschafft, 30 Jahre lang die Bibel zu lesen, ist mir nie aufgefallen oder ich war nie in der Versuchung, also im Positiven mal nachzuforschen, was denn das bedeutet, das dritte Mal. Das ist das dritte Mal, dass er sich offenbarte. Und in den Kapiteln in Johannes 2, da finden wir eine ähnlich bekannte Zählweise. Da heißt bei der Hochzeit zu Kana, das ist der 3. Tag. Aber wenn wir mal anfangen zu zählen, dann stellen wir fest, ist der 5. Tag, ist gar nicht der 3. Tag. Ja, ist ja interessant. Was mag wohl damit gemeint sein? Es ist der 3. Tag oder es ist das 3. Mal, dass der Herr sich offenbarte. Möchte ich dir damit den Gedanken jetzt auch gleich schließen? Wenn wir, sagen wir mal, ist ganz einfach, wir zählen einfach mal zurück. Wir gehen von dem Tag aus, der hier beschrieben wird, und zählen 3 Tage zurück. Dann wird das Bild etwas schneller offensichtlich. Dann finden sich für Johannes ein kurzer Abriss der damals startenden Haushaltung bis in die Zukunft. Ja, das ist sehr schön zu beobachten in Johannes 1 und 2. Da finden wir die Jünger, die bei dem Herrn wohnen, als vielleicht ein Bild der gegenwärtigen Haushaltung. Da finden wir Nathanael, ein Bild des zukünftigen Überrestes, der erst sehen musste, um zu glauben. Ja, da sagte der Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm, komm und sieh. Und als er sah, da sagte er, du bist der König Israels, zu dem Herrn Jesus. Und in der Hochzeit zu Kana, da finden wir dann an dem 3. Tag den Herrn Jesus, der Wasser zu Wein machte, der Freudengeber war, ja, wie er es auch im 1000-jährigen Reich sein wird. Und wenn wir hier in Johannes 20, 21 gucken, da können wir, egal ob wir die Maria Magdalene mit dazu fassen oder nicht, das bleibt jedem erstmal überlassen, ändert an der Grundaussage nichts, an den Jüngern auf dem Obersaal, das war übrigens keine reine apostolische Versammlung, sondern wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass die Jünger, die sich zu ihm zählten und die Frauen, versammelt waren, als der Herr in ihrer Mitte erschien und sagte, Friede euch. Wirklich ein Bild der Versammlung Gottes, so wie es sein sollte, möchte man sagen. Dann kommt der, wir nennen ihn ungläubige Thomas, wir wollen noch mal etwas später dazu hören, wieder ein Bild des gläubigen Überrestes zukünftiger Tage. Ich glaube nur, wenn ich sehe. Das sagte er. Und dann haben wir hier den Fischzug vor uns. der uns etwas davon zeigt, wie im tausendjährigen Reich die Nationen in ihrer Vollzahl von dem Herrn Jesus und den Jüngern, natürlich befähigt von ihm, eingebracht werden. Bei der Bemerkung, bei dem Punkt noch ein kurzer Punkt zu den 153 Fischen. Das ist eine sehr interessante Zahl, 153, haben sich auch schon sehr viele, ganz viele Gedanken darüber gemacht, was das wohl bedeuten könnte. Ich möchte nur einen einzigen Punkt weitergeben, der mir persönlich sehr schön ist, so möchte ich es einfach mal sagen. Es ist so, dass die Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, die das Johannesevangelium noch nicht kannten, zu der Zeitpunkt, wo sich das abgespielt hatten, niedergeschrieben haben, dass es zur damaligen Zeit 153 verschiedene Länder oder Nationen gab. Kann man sich mal einfach im Hinterkopf behalten. Und noch ein dritter Gedanke hier steht ja vom See von Tiberias. Ist ja der See Genezareth. Der See Tiberias ist der römische Name. Verstärkt auch noch mal etwas den Gedanken, dass es um das Fischen bei dem Fischzug in diesem Nation. Die Nationen sind oft in der Bibel, werden oft mit dem Meer verglichen, mit dem unruhigen Völkermeer. Und dass das hier ein vollkommener Fischzug ist, dass das was Besonderes ist, sehen wir auch daran, im Gegensatz zum Beispiel dem Fischzug in Lukas 5. Hier drohte das Boot nicht zu sinken. Hier zerriss auch kein Netz. Hier gingen keine Fische flöten oder verloren, wenn ich das so sagen darf. Oder im Vergleich zu dem Gleichnis aus dem Reich der Himmel mit Bösen, und hier gab es keine bösen Fische. Hier war alles vollkommen gut. Das mal vorweg. Und jetzt wollen wir uns den Text der Reihenfolge nach mit seinen wirklich tiefgehenden praktischen Belehrungen, aber auch einer wirklich großen Schönheit zuwenden. Danach offenbarte sich Jesus, Vers 1, wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Interessante Auflistung. Denke ich jedes Mal, wenn ich das hier lese. Ich bin mal gefragt, es ist ja so, dass in Gottes Wort ich fest davon überzeugt bin, dass Reihenfolgen und Namensnennungen und oder was eben auch nicht genannt wird, nicht einfach dem Zufall obliegt, sondern dass sie oft auch eine gewisse Belehrung in sich tragen. Und so möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz mit uns diese Jünger hier durchgehen, die uns genannt werden. Den Simon Petrus spare ich mir allerdings für etwas später auf, weil da werden wir im späteren Verlauf nochmal zukommen. Da kommt dann als erstes der Thomas. Ja, wenn hier einer nach Thomas gefragt wird, würde ich sagen, 99% werden sagen, der ungläubige Thomas. Das ist ja nicht so ein schöner Name, der ungläubige Thomas. Aber wenn mir einer sagen würde, der ungläubige Simon, oder der ungläubige Wolfgang, wo ich ihn gerade da vorne angucke, der guckt so aufmerksam, ist überhaupt kein schöner Name. Es ist eigentlich ein negativer Beiname. Ich möchte schon mal vorabschieben, dass sie alle ungläubig waren, in dem Sinne wie Thomas. Von keinem heißt es, dass er glaubt. Selbst bei Johannes, der Erste war, der glaubte, in Johannes 20, braucht er nicht aufzuschlagen, da steht es in Vers 8. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, also Johannes, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Da war keiner von den Jüngern, der geglaubt hat, ohne zu schauen. Jetzt war natürlich der Thomas noch ein etwas ausgeprägteres Beispiel, aber was viele nicht wissen oder sich nicht daran erinnern, dass der Thomas auch der ist, ich schlage mal gerade auf, Johannes 11, ja, wenn jemand den Vers gerade sieht, ich suche, wo der Thomas zu dem Herrn sagt. Thomas war der festen Überzeugung, wenn sie mit dem Herrn gingen, um den Lazarus aufzuerwecken, sie würden mit ihm umkommen. Sie würden alle umgebracht werden. Ich danke vielmals. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Also das finde ich ja schon eine bedeutende Aussage einfach. Wer von uns könnte das so wirklich von sich jetzt so wirklich sagen? Mit ihm hingehen und sterben, das war schon eine große Hingabe. Und das ist so ein ganz schönes Beispiel auf der anderen Seite. Ja, ja, er war derjenige, der das Zusammenkommen der Jünger verpasst hatte, als der Herr das erste Mal erschien. Aber er hatte auch gelernt daraus. Das nächste Mal war er dabei. Und so ist der Thomas, wir kennen ihn als den Ungläubigen, Thomas oft doch auch derjenige, der bereit war, sein Leben zu geben, um mit dem Herrn mitzugehen. Wir lesen da oft so drüber weg, aber wir müssen das ja mal wirken lassen auf unsere Herzen, wirklich. Was für eine Hingabe bei diesem Mann. Der war sich hundertprozentig sicher, wenn sie jetzt dahin gehen würden, sie würden umkommen. Und als er merkte, dass es der Weg des Herrn war, dahin zu gehen, da war er bereit mitzugehen und auch mit ihm zu sterben. Finde ich es ist nur so eine Randbemerkung, aber es ist eine große Randbemerkung. Dann der Nathanael. Ist interessant, wir werden nur namentlich oder halbnamentlich Jünger geschildert, wo die alle auch mal eine Begegnung mit dem Herrn hatten oder mal was gemacht haben, was nicht so hundertprozentig gut war. Wie gesagt, Simon Petrus, kommen wir noch zu, der Thomas, dann kommt der Nathanael. Er hatte ja auch nicht gerade in einer schönen Art und Weise von dem Herrn geredet. Können wir gerade aufschlagen in Johannes 1. Vers 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das entsprach dem damaligen Zeitgeist ziemlich genau. Aber das war ja nicht schön über den Herrn geredet, weil der Philippus stellt dem Herrn ihn als denjenigen vor, der aus Nazareth kommt. Und der Nathanael sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das war wirklich kein feine Art und Weise zu reden, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch nicht, dass der Nathanael das positiv gemeint hat in dem Moment, als er das gesagt hat. Aber er ließ sich überzeugen und der Herr stellt ihm ja dann in Vers 47 ein wunderbares Zeugnis aus. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Ich habe mich mal gefragt, dass der Herr von mir sagen, kann er es von uns sagen, wahrhaftig. Jeder setze seinen Namen ein, einer, in dem kein Trug ist. Das sprach schon von wirklich einem sehr moralisch hochwertigen und aufrichtigen Wandel, so wie es ihm möglich war in seinen Gelegenheiten. Und ich habe mich ernsthaft mal gefragt, könnte der Herr das wirklich sagen, so er der Herzenskenner, der in unsere Herzen guckt, ein Gläubiger, ein Simon, ein sonst jemand, in dem kein Trug ist. Ist ein sehr schönes Zeugnis, was der Herr dem Nathanael ausstellt. Würde ich mich persönlich freuen, gut, der Herr konnte ins Herz gucken. Er war nicht so wie die anderen darauf angewiesen, nur zu sehen, was sein Wandel hergab, sondern er konnte wirklich in das Herz reingucken. Nichtsdestotrotz, im übertragenen Sinne, wenn man von mir sagen könnte, jemand, da ist wirklich kein Trug. Vollkommene Aufrichtigkeit. Auch wenn der Nathanael vielleicht das Problem hatte, dass er so aufrichtig war, dass er wieder etwas taktlos war, wie wir es etwas in dem Vers davor sehen konnten. Das wollen wir natürlich nicht sein. Aufrichtig und ehrlich zu sein, bedeutet nicht ungehemmt taktlos zu sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und die Söhne des Zebedäus. Ja, das sind Jakobus und Johannes. Sehr interessant. Es gibt nur zweimal im Johannesevangelium, dass Johannes sich nicht nennt den Jünger, den Jesus liebte. Dieser besondere Name, den er sich gibt, der uns darüber etwas sagt, dass der Johannes ein ganz besonderes Bewusstsein für die Nähe und für die Liebe des Herrn Jesus hatte, den gab er sich hier nicht an dieser Stelle. Warum ich denke, dass das so ist, wollen wir jetzt gleich drauf kommen. Ich möchte noch die zweite Stelle sagen, wo der Johannes sich auch nicht diesen Namen gab. Wobei wir nicht hundertprozentig aus der Schrift wissen, ob es da wirklich Johannes ist, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit können wir davon ausgehen, das ist der andere Jünger, der Petrus die Tür aufmachte zum Hof des Hohenpriesters. Da redet er auch, und der andere Jünger. Man weiß aber, dass Johannes sehr, sehr gute Beziehungen zum Hohenpriester hatte, der damaligen Zeit, vielleicht sogar mit ihm verwandt war, weiß man nicht ganz genau, aber man kann sehr stark davon ausgehen, dass es Johannes war, der auch am Hof des Hohen Priesters war, der Petrus die Tür öffnete, und da redet er von sich auch und der andere Jünger. Ja, hier war es so, diese Jünger, in Vers 3, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Ja, war das ihre Berufung, fischen zu gehen? Sie hatten eine Berufung, fischen zu gehen, aber keine richtigen Fische in dem Sinne. Keine Fische, die im Wasser schwimmen. Manche sagen, hier ging es darum, sie hätten Hunger gehabt und deswegen wären sie fischen gegangen. Ich glaube, dass das Gottes Wort sehr, sehr, sehr verkürzt, wenn man dieser ausführlichen Textstelle einschließlich die Bedeutung des Essensbedürfnisses beimisst. Der Herr hatte ihnen ja gesagt, mehrmals, wir finden mindestens 4 Stellen in seinem Wort, geht nach Galiläa, ich werde nach meiner Auferstehung dorthin kommen. Das finden wir im Markus- und im Matthäus-Evangelium. Und der Herr, im Markus-Evangelium ist es sogar so, dass der Herr es selber sagt. Können wir kurz aufschlagen, Matthäus, Markus. Markus 14, Vers 27 und 28. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen. Und es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Aber nach meiner Auferweckung werde ich vorausgehen nach Galiläa. Und in Markus 16, Vers 7, da sagt der Engel, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hatte. Na, was machten die Jünger? Die 7, die uns hier genannt waren, die gingen. Nach Galiläa waren sie gegangen. Vielleicht blieb der Herr ein wenig länger noch, als sie es erwarteten. Was machten sie? Sie gingen fischen. Sie gingen wieder in ihre alte Tätigkeit zurück. Genau da, wo der Herr sie genau von weggeholt hatte. In Lukas 5, da hatte er den Petrus davon weggeholt, fischen zu gehen. Und doch gingen sie fischen. Interessant ist, einer macht's vor, die anderen folgen alle hinterher. Ist auch eine ernste Warnung an uns. Ja, wirklich, welche Verantwortung jeder von uns hat. Wir sind nie im luftleeren Raum unterwegs. Wir sind nie nur für uns selbst verantwortlich. Unser Handeln wirkt sich immer auf andere aus, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Was wir tun, wirkt sich aus auf andere. Und hier, der Simon, wie wir später noch sehen werden, war ja noch nicht ganz so auf der Glaubenshöhe, möchte man sagen. Er war ja tief gefallen. Seine öffentliche Wiederherstellung war zu dem Zeitpunkt noch nicht geschehen, seine persönliche Beziehung zum Herrn sicherlich schon, aber so ganz auf der Höhe seines Glaubens war er wahrscheinlich noch nicht. Und da war er ein schlechter Anführer einfach. Aber die anderen, auch Jakobus und Johannes, sie alle machten sofort mit. Und das Ergebnis ist folgerichtig. Da steht am Ende von Vers 3, und in jener Nacht fingen sie nichts. Das waren ja erfahrene Fischer. Die wussten alles, wie das so geht mit dem Fischen. Wo die guten Stellen waren auf dem See, wenn ich das mal so sagen darf. Wo man hinfahren musste, zu welcher Uhrzeit, wo man sein Netz hinwerfen musste. Wussten sie, fingen nicht. Nichts. Das Netz war einfach leer. Das möchte man ganz praktisch anwenden, so auf unser Leben. Das ist für mich einfach ein ganz klares Bild darauf, wie wir so oft sind, wenn wir unseren eigenen Plänen, unseren eigenen Ideen, unserer eigenen Ungeduld einfach folgen und dann oft oder im Regelfall nichts fangen. Ich glaube, kennt jeder von uns, dass man wirklich sagen kann, man hat sich abgemüht aus den besten Vorsätzen heraus, hat ein Werk angefangen zu tun. Ich will gar nicht reden von unserer Arbeit, um unseren Lohn und Brot zu verdienen. Ich möchte mal ganz auch auf unser geistliches, Beispiel, eine evangelistische Tätigkeit. Wenn wir sie uns selber nehmen und sie kommt nicht vom Herrn, dann wird es meistens so sein, dass wir zumindest nicht mitkriegen, dass wir etwas gefangen haben. So möchte ich mal sagen. Ob der Herr in seiner Barmherzigkeit solche Dienste nutzt, er auch oft. Aber für uns persönlich fangen wir nichts. Wenn wir mit unserem Eigenwillen unterwegs sind, ja, mit unserer Planung, mit dem, was wir uns ausgedacht haben. Vielleicht haben wir den Herrn noch ganz schnell gefragt, ob das wirklich eine gute Idee war, was wir uns ausgedacht haben. Aber das Ergebnis stand schon lange fest von dem, was wir eigentlich vorhatten. Eigentlich wollten wir uns ja nur seinen Segen holen zu dem, was wir uns in unserem Herzen vorgenommen haben. Und dann ist es so oft, in jener Nacht fangen wir nichts. Und das sind, zumindest muss ich es von mir sagen, das sind niederschmetternde Nächte. Das macht mir wirklich zu schaffen, solche Nächte. Da ist man wirklich niedergeschlagen. Ja, man hat doch alles, was man hatte, investiert. Das Handwerkszeug, was man kennt, bestmöglich zur Anwendung gebracht. Und doch hat man nichts gefangen. Und ich glaube, dass es oft daran liegt, bei mir, dass ich unglaublich ungeduldig bin. Ich kann einfach nicht warten, bis der Zeitpunkt gekommen ist, den der Herr gesetzt hat, um etwas zu tun. Im Vers 4 steht, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Ich habe mich schon oft gefragt, zumindest mal, um so ein bisschen zwischen den, natürlich hat er sie so oder so gesehen, was sie auf dem See trieben, aber vielleicht stand er auch die ganze Nacht schon da. Sie hatten überhaupt gar keinen Blick für ihn. Gut, in der Nacht ist es auch schwer zu sehen, aber wir sehen ja auch hier, sie erkannten ihn ja gar nicht. Sie hatten auch gar keinen Blick für ihn. Wenn man da schon mal drüber nachgedacht, wir machen und wir tun, wie wir meinen, wie wir machen müssten. Der Herr Jesus steht da, er würde so gerne uns geben und so gerne gebrauchen, so wie er das möchte, aber wir sind so mit uns beschäftigt, sind am Rödeln, am Machen, am Tun. Wir sehen nicht mal, dass er da steht und möchte uns anleiten, etwas zu tun. Also ich kenne das auf jeden Fall. Und der Herr Jesus drängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht auf bei Menschen, die er zu sich ziehen möchte, dass sie sein Eigentum werden. Aber er ist auch nicht der Mann der lauten Töne, wenn ich das so sagen darf, wenn es darum geht, darauf zu lauschen, was er möchte. Er redet oft leise und er möchte unser Ohr, er möchte unsere Aufmerksamkeit, unsere Ruhe, unsere Geduld wirklich. Und dann werden wir gesegnete Dienste für ihn haben. Aber, und das ist das Schöne hier, der Herr Jesus lässt die Jünger jetzt nicht einfach. Er kommt nicht her und sagt, ja, da habt ihr euer Problem. Seht zu, wie ihr was in die Netze bekommt. Auf mich wolltet ihr ja nicht warten. Das ist nie seine Art. Das finde ich einfach was ganz Wunderbares. Das zieht sich wie ein roter Faden durch Gottes Wort. Es ist nie die Art des Herrn Jesus, uns in unserem selbstverschuldeten Dilemma liegen zu lassen. Sei es, wenn wir gesündigt haben, in der Not unserer Sünde, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Sei es, wenn wir irgendwo einen Dienst vor die Wand gefahren haben, wenn wir ihm dann zuhören, was er zu sagen hat, und ihm folgen, Ja, dann schenkt er trotzdem Segen im Nachgang. Er bringt Dinge ins Lot. Er richtet unsere Seelen wieder auf. Ja, er füllt unser Herz wirklich mit sich. Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Ja, ist auch, dieses ganze Kapitel ist einfach sehr interessant. Hier sind so viele Formulierungen drin, die so einen weiten Raum bieten, einfach dessen, was der Herr sagen möchte. Ich glaube, dass hier ganz viele Verse drin stecken, die wirklich mehrere Dinge zu sagen haben, weil der Herr hat einfach Möglichkeit gehabt, sie viel klarer zu formulieren. Weil auch hier, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Wir wissen jetzt nicht, konnten sie es noch gar nicht wissen? Oder waren sie einfach blind dafür, weil sie hatten ihn ja schon mal gesehen? Eins ist auf jeden Fall Fakt. In Vers 14 steht, es ist das dritte Mal, dass der Jesus sich offenbarte. Bei allen Erscheinungen, die der Herr hatte, und ich sage Erscheinung deswegen, weil da immer steht, er offenbarte sich. In Auferstehung offenbarte der Herr Jesus sich immer, außer, glaube ich, von den in der Apostelgeschichte steht irgendwo, dass er gesehen wurde, ganz allgemein. Aber in einzelnen Begebenheiten steht immer, der Herr Jesus offenbarte sich. Er war also so einfach gar nicht mehr zu sehen in Auferstehung. Er musste sich offenbaren. Und deswegen ich da oben vorsichtig sein bei dem Vers. Aber mein Verständnis ist schon, dass der Herr Jesus da stand und eigentlich die Jünger, sie wussten ja, dass er kommen wollte nach Galiläa und so weiter und so fort. Wenn sie auf der Höhe gewesen wären, wenn sie am Ufer gewesen wären, wo sie eigentlich hingehört hätten, bin ich mir sicher, hätten sie ihn erkannt. Aus dem Boot war die Sache vielleicht ein wenig schwieriger. Ich möchte aus dem, er offenbarte sich, noch eine kurze praktische Anwendung weitergeben, die mir persönlich sehr geholfen hat, und zwar beim Bibellesen. Wir können den Herrn Jesus nicht rauspressen aus der Bibel. Es ist unmöglich. Wir können nicht mit unserem Verstand hergehen und können die Seiten ausfringen und ihn aus unserer Kraft rauspressen, wenn ich das so sagen darf. Das ist unmöglich. Der Herr Jesus muss sich offenbaren. Er muss sich offenbaren. Wenn er sich nicht offenbart, werden wir ihn nicht sehen in seinem Wort. Also werden wir ihn nicht in seiner Art und Weise, in seiner Schönheit, in seinem Wirken sehen, nicht als den, der wirklich unser Herz, unsere Seele glücklich macht. Und ich kann sagen, dass es in meinem Leben wirklich von einem Tag auf den anderen, wie soll ich sagen, mein Bibellesen anders wurde, als ich angefangen habe, den Herrn Jesus wirklich zu bitten, sich zu offenbaren, sich mir zu offenbaren, wenn ich sein Wort lese. Da antwortet er drauf. Das gilt grundsätzlich fürs Bibellesen. Wenn Gott uns die Bibel nicht aufschließt durch seinen Geist, wird sie in den Kernaussagen ein verschlossenes Buch für uns bleiben. Es muss von Gott kommen, er muss es in unser Herz legen. Und deswegen möchte ich einfach jedem, und das steht jedem Menschen offen, egal ob er den Herrn kennt als seinen Erlöser oder nicht, wenn er sich die Bibel nimmt, um die Bibel zu lesen, das aufrichtige Gebet, dass Gott einem sein Wort aufschließt. Und darauf wird er antworten. Es wird euch nicht helfen, aber ich möchte sagen, alles, was ich habe, würde ich dafür einsetzen. Da bin ich sowas von hundertprozentig von überzeugt. Das ist eine Zusage aus Gottes Wort. Er bekennt sich darauf. Wer ihn bittet, aufrichtig ihm sein Wort aufzuschließen, er wird es aufgeschlossen bekommen. Und jeder Gläubige im Besonderen, der wirklich den Herrn Jesus bittet, ihm groß zu werden, in seinem Herzen sich zu offenbaren, ihn zu sehen, ihn zu verstehen, da wird der Herr Jesus sich zu bekennen. Das ist ganz sicher. Das ist das Klassischste, wie soll ich sagen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, wie er wirken möchte. Er möchte nehmen von oben und möchte geben in unsere Herzen rein. Ja, wir brauchen nur zu fragen. Wir brauchen nur zu fragen. Und der Herr Jesus wird es tun. Und dann werden wir ihn erkennen. Dann wird er sich offenbaren und wir werden überwältigt sein von seiner Schönheit, von der Größe seiner Person, wie er sich für uns hingegeben hat, wie er auferstanden ist, wie er so lieblich ist in seinem Verhalten, voller Gnade und doch auch Wahrheit. Dann werden wir ihn wirklich so sehen. Und das sind Ich kenne keine schöneren Tage und Stunden als da, wo, wie es heißt es auf dem Berg der Verklärung, sie sahen niemanden als Jesum allein. Das kann ich einfach sagen. Da wird alles andere, ist dann weg. Das interessiert dann überhaupt gar nicht mehr. Wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann ist alles schön, alles gut. Da stellen wir uns keine Fragen, was wir jetzt zu tun haben. Da ist alles geregelt, weil wir sind ganz vertraut mit ihm, mit seinen Gedanken. Dann geht alles seinen guten Gang. Es ist sehr beschämend, dass ich, und ich vermute nicht nur ich, das so wenig in Anspruch nehmen. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworten ihm, nein. Ja, ehrlich waren sie, die Jünger. Sie hatten nichts zu essen. Ich habe mal gehört, der Grieche, es ist ja auf Griechisch geschrieben, würde allgemein eigentlich nicht so barsch auf Fragen antworten. Aber die Jünger waren sehr barsch. Und in seiner Frage des Herrn steckt ja auch ein bisschen, er wollte es jetzt auch von ihnen hören, was Sache ist. Kinder, habt ihr etwas zu essen? Sie aber antworten, nein, sie hatten einfach nichts. Und wenn wir den Vers 6 dann weiterlesen, da sehen wir auch, sie hatten die Waffen längst gestreckt. Die Netze waren nämlich schon wieder an Bord. Sie hatten aufgegeben. Sie waren mit ihren Bemühungen zu Ende gekommen, die Netze waren an Bord, sie waren nur noch 200 Ellen vom Wasser weg, lesen wir später. Das habe ich mir sagen lassen, wäre nicht so die geeignete Distanz, um im See Genezareth, im See von Tiberias fischen zu gehen, eigentlich viel zu nah am Ufer. Eigentlich würde man einen derartigen Fischfang viel weiter draußen tun. Ja, der Herr Jesus versucht sie jetzt gar nicht irgendwie zu belehren oder ihnen zu sagen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, jetzt hier rauszufahren? Habe ich euch nicht gesagt? Wartet auf mich. Warum seid ihr so eigenwillig? Warum seid ihr so ungeduldig? Hätten wir bestimmt so gemacht. Also wenn ich mit einem Mitarbeiter zu tun gehabt hätte, der so gearbeitet hätte, dem hätte ich erstmal alles erklärt, was hier so gerade alles schiefgelaufen ist, ja, und hätte es dann von ihm auch gerne noch reumütig bestätigt gehört und dann hätte ich ihm vielleicht die nächste Arbeit gegeben. So sind wir. Wir sind oft so. Wir müssen immer mal genau wissen und wollen von dem anderen mal hören, was er denn so falsch gemacht hat. Und ob er sich auch bewusst ist, wie falsch das war, was er gemacht hat. Und ja, so sind wir. Der Herr Jesus ist so nicht. Er lässt nichts unter den Tisch fallen. Das ist keine Frage. Aber seine Art und Weise im Umgang mit seinen Kindern, mit seinem Eigentum, die ist doch ganz anders, als wir die so in den meisten Fällen untereinander haben. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Ja, so ist das, so einfach ist das, wenn ich das mal so sagen darf. Der Herr sagt, werf aus auf der rechten Seite, der Ort war immer noch derselbe, völlig ungeeignet, 200 Ellen entfernt, die Uhrzeit war mittlerweile auch die falsche, nichts passte mehr nach menschlichen Gesichtspunkten. Der Herr sagt, wirf aus und das Netz ist voll. Voll bis zum Gehtnichtmehr. Er ist überhaupt nicht angewiesen auf unsere Vernunftüberlegungen. Und mit Vernunftüberlegungen meine ich einfach Überlegungen, die wir tun, ohne ihn von Anfang an einfach, ja, in unserem Denken, Fühlen und Sein mit eingebunden zu haben. Das meine ich mit Vernunftüberlegungen. Ich meine mit Vernunftüberlegungen nicht, dass wir in Übereinstimmung mit seinem Wort und seinen Gedanken auch unseren Verstand benutzen dürfen, um Entscheidungen zu treffen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um den Verstand an der Garderobe abzugeben. Das ist überhaupt gar nicht das Thema hier. Aber wir wissen doch, wenn wir ehrlich sind, ganz genau bei Entscheidungen, ob die gewachsen sind durch unsere Ideen, durch unseren Eigenwillen oder ob das war, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat, was wir dann in Übereinstimmung mit ihm weiter verfolgt haben und zu Ergebnissen und zu Entscheidungen. Also ich weiß das im Regelfall ganz, ganz, ganz genau, wenn ich ehrlich bin vor mir selbst, wo die Wurzel der Tätigkeit, des Gedankens, des Tun war. War es Abhängigkeit vom Herrn, ein Vertrauen auf sein Wort oder war der alte Simon da mal wieder am Werk? Wenn der Herr am Werk ist, steht dem Segen nichts im Wege. Egal wo. Das kann noch so unwahrscheinlich sein. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist der, der sprach und es ward. Ihm steht alles zu Gebote. Der Herr Jesus sagt selber, mir ist alle Macht gegeben. Ja, sagt er im Matthäus-Evangelium. Alles steht ihm zu Gebote. Wir müssen ihn einfach nur mal an dieses Lenkrad lassen. Das ist einfach so. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir sehr oft nichts fangen. Für uns persönlich nie was fangen. Das ist einfach so. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet und warf sich in den See. Ja, der Johannes hatte halt dann doch im entscheidenden Moment, möchte ich so sagen, war er der Erste, bei dem der Groschen fiel, wenn ich das so mal sagen darf. Er brachte als allererstes zusammen die Umstände, die Situation, das Ergebnis ihres Fischfangs. Da macht es bei ihm Klick und da sagt er, es ist Jesus. Es ist unser Freund. Nein, das sagt er nicht. Es ist der Herr. Und das ist ein Kernpunkt, auf den ich mal drauf hinaus möchte. Der Herr Jesus ist der Herr. Er ist unser Herr. Er nennt uns Freunde. Ich kenne aber keine Schriftstelle, wo wir ihn Freund nennen. Das steht nirgendwo in Gottes Wort. Die Jünger tun das nie. Sie sagen nirgendwo, Jesus unser Freund. Das steht nirgendwo. Sie nennen ihn auch nie Jesus. Sie sprechen ihn nie so an. Sie nennen ihn Lehrer. Sie nennen ihn Meister. Sie nennen ihn Herr. Sie nennen ihn auch nie lieber Herr Jesus. Adjektive sind gefährlich im Zusammenhang mit Namen Gottes. Sollten wir mal ein bisschen die Bibel durchforschen, steht nirgendwo in der Bibel. Wir können sagen, geliebter Herr Jesus, das drückt aus, was wir ihm gegenüber empfinden. Aber lieber Herr Jesus ist ein Adjektiv, was wir ihm anheften. Oder lieber Gott, da wird uns die Sache ja viel plastischer. Das sind Adjektive, die wir Gott anheften, die stehen in Gottes Wort nicht. Es ist der Herr, sagen auch nicht, es ist unser König. Das steht auch nicht in Gottes Wort. Also, dass der Herr Jesus der König ist, dass er es sein wird in seinem zukünftigen Friedensreich, dass er der König Israels ist und der König der Juden, das steht alles in Gottes Wort. Und dass er tunlichst der König unseres Herzens sein sollte, das ist auch ganz klar nach den Gedanken der Schrift. Aber der Herr Jesus wird nirgendwo in den Briefen, nirgendwo nennen die Jünger ihn, der Apostel Paulus, mein König. Der Herr Jesus stellt sich nirgendwo als der König der Versammlung vor. Finden wir alles nicht in Gottes Wort. Wir dürfen uns darauf freuen, dass der Herr König, und jeder Gläubige tut das, der freut sich darauf, dass der Herr Jesus sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufrichten wird. Dass er auf dieser geschundenen Erde der König und Herrscher sein wird. Dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Dass er herrschen wird. Dass er die Dinge in Ordnung bringen wird. Jeder Gläubige muss dazu ein ganz großes Ja und sogar auch Freude dabei empfinden. Ja, davon lesen wir, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, sagt der Kolosserbrief. Das drückt etwas von der Freude aus, ja, die wir haben, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde herrschen wird. Aber der Herr Jesus stellt sich nirgendwo als der König der Versammlung vor. Und wir finden es auch nicht, dass er so angeredet wird. Gott nennt sich, Abraham war der Freund Gottes. Abraham nennt Gott nirgendwo seinen Freund. Mose, ja, da sagt er, rede ich wie mit einem Freund, sagt Gott. Mose hätte nie gesagt, ich bin mir sicher, er würde nie sagen, Gott ist mein Freund. Der Herr Jesus zieht uns zu sich, aber wir können ihn nicht auf unseren Boden ziehen. Das können wir nicht machen. Das ist nicht richtig, wirklich. Und ich glaube, dass wir heutzutage ein echtes Problem damit haben, dem Herrn Jesus diese Stelle und Stellung zu geben, die ihm gehört. Er ist der Herr. Das müssen wir wirklich, es ist so. Die Schrift redet immer von dem Herrn. Mein Kumpel, mein Freund, das ist einfach unehrfürchtig, wenn wir so von ihm reden. Es geziemt sich nicht, dem Herrn Jesus so gegenüberzutreten. Ich muss das mal wirklich ganz klar sagen. Wenn ich das Liederbuch manchmal durchforste, müssen wir mal lesen, die Lieder, was da manchmal wirklich steht da drinnen. Das deckt sich überhaupt nicht mit der Schrift. In keinster Weise. Und besonders zu dem Thema König möchte ich noch mal hinzufügen. Es gibt eine sogenannte Dominion-Theologie. Die ist sehr verbreitet in den USA und kommt über den charismatischen Bereich sehr stark auch hier in Deutschland rein. Das Ende dieser Theologie ist, dass dem Herrn Jesus eine voll evangelisierte Welt übergeben wird, damit er sein Reich aufrichten kann. Er empfängt aus der Hand der Gläubigen eine voll evangelisierte Welt. Das ist sowas von nicht schriftgemäß, wie es nur nicht schriftgemäß sein kann. Es beraubt die Gläubigen ihrer Hoffnung, dass er herkommt, um sie wiederzuholen, und es beraubt das Volk Israel seiner Zukunft, dass es haben wird, als das auserwählte Volk Gottes. Das müssen wir immer mal im Hinterkopf behaben. Wie gesagt, es geht nicht darum, den Herrn Jesus um seine Ehre zu bringen, die ihm zusteht. Er wird sie haben. Gott wird sich das nicht nehmen lassen, ihn zu Ehren zu bringen als König auf dieser Erde. Aber der Herr Jesus stellt sich nirgendwo als der König der Versammlung, als der König der Gläubigen vor. Wir sagen ja auch nicht, unser Richter. Niemand käme auf die Idee, den Herrn Jesus als unser Richter zu besingen in Liedern. Obwohl wir gelesen haben in der Apostelgeschichte letzten Sonntag noch, dass er der Richter der ganzen Welt ist. Da kommen wir da auch nicht auf die Idee, daraus einen Beziehungstitel abzuleiten, in welcher Verbindung er zu uns Gläubigen steht. Machen wir nicht. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht drüber hinausgehen und auch nicht wegnehmen. Wir kennen den Herrn Jesus als Herrn. Und es ist, ich finde so, das ist so der vornehmste Titel für uns, mit dem wir ihn wirklich, er ist der Herr. Da steckt alles drin, wie er wirklich zu uns steht. Herr und Heiland. Ja, sagt der Römerbrief, steht im Römerbrief, Herrn bekennt. Wir finden auf jeden Fall beides. Hab die Stelle gerade nicht genau vor Augen. Er ist der Herr. Natürlich ist er auch unser Heiland. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und so dürfen wir ihm auch gerne gegenübertreten. Aber doch auch was unseren Wandel und unser Tagtägliches so angeht, er ist der Herr. Da steckt dieser Anspruch auch drin. Der Titel ist, das ist auch mit Autorität verbunden. Ja, der Herr, da steckt auch Autorität, da steckt Ehrfurcht mit drin. Da steckt auch ein bisschen das Zittern vor seinem Wort mit drin. Nicht Angst haben vor seinem Wort, das meine ich nicht, aber dieses bisschen Zittern vor seinem Wort, das steckt da alles mit drin. Wie sehr wird der Name des Herrn doch in den letzten Jahren überall nach und nach in den Dreck gezogen, und wie sehr, auch wenn man Bücher aufschlägt, muss man einfach mal feststellen, wie die Ehrfurcht völlig abhanden kommt. Er ist der Herr. Und für die Jünger war es ganz klar, er ist der Herr. So haben sie ihn erkannt, den Auferstandenen. Er ist der Herr. Das spricht ihm auch zu, dass er der Herrscher und der in jeder Lebenssituation der Herr ist. Im Guten wie in das, was wir als Schlechtes empfinden. In Freude und in Leid. Es ist immer der Herr. Wir dürfen uns auch darin flüchten. Es steckt auch ein großer Trost da drin. Er ist der Herr. Da steckt alles drin, was wir brauchen für unseren Lebenswandel. Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz auf den Simon Petrus eingehen, weil das doch wirklich wichtig ist. Der Simon Petrus hatte den Herrn sehr schlimm verleugnet. Er war wirklich tief gefallen. Trotz der Warnung des Herrn, in seinem Herzen hatte der Simon Petrus gesagt, im Markus-Evangelium lesen wir es im Prinzip, ich übersetze mal frei, bei den anderen ziehe ich in Betracht, dass sie dich verlassen, aber meine Liebe ist so groß, ich werde dich nicht verlassen. Und da war er schon gefallen. Wer so spricht, der ist schon gefallen. Wenn wir so sprechen, das kann mir nicht passieren, das kann nur den anderen passieren, dann bin ich schon gefallen in meinem Herzen, und der Rest ist eine Folge dessen, was passierte. Und es wurde offenbar, er verfluchte sich selbst. Ich kenne diesen Menschen nicht, sagte er zu dem Herrn. Ja, dieses ich kenne ihn nicht, habe mich belehren lassen, wenn man dem Griechischen ganz weit folgt, bedeutet das so viel wie, ich habe keine Beziehung zu ihm. Ich habe keine Beziehung zu ihm. So tief
fiel er Simon Petrus. Der Mann, der so großer Gefühle, so großer Liebe mächtig war zu dem Herrn, der fiel so tief. Er fiel so tief. Daraus lernen wir schon mal eins. Unsere Liebe zum Herrn bewahrt uns nicht. Das reicht nicht. Unsere Liebe zum Herrn wird uns nicht davor bewahren zu fallen. Es ist nicht ausreichend, was wir in uns selber. Der Herr muss uns bewahren und wir müssen seinen Warnungen Folge leisten. Er hatte ihn gewarnt, aber er hat nicht darauf gehört. Und dann starb der Herr. Und wir wissen, wir haben die Stelle auch gelesen, die Jünger kannten das Wort noch nicht, dass er aufstehen würde und sie glaubten nicht. Es müssen entsetzliche Tage für Simon Petrus gewesen sein. Haben wir darüber nachgedacht? Er hat seinen Herr verraten, als er die Möglichkeit hatte, ihn zu bezeugen. Als er die Chance hatte, ihn zu verherrlichen, da hat er aus Angst zu sterben ihn verleugnet. Und dann starb der Herr und der Simon, ich bin davon überzeugt, er stand da vor den Trümmern seines Lebens. Er ist nicht den Weg des Judas Iskariot gegangen, er hat sich nicht erhängt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Herr für ihn betete und dass der Herr ihm schon gesagt hatte, wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Aber es müssen trotzdem entsetzliche Tage für ihn gewesen sein. Und dann ist der Herr auferstanden. Ja, von diesem Abschnitt hier aus betrachtet, nicht zu genau nehmen, circa acht, neun Tage vorher. Und dann, was macht der Herr Jesus dann? Seine Auferstehung, wir würden jetzt sagen, er geht jetzt erstmal dahin, wo die meisten Jünger sind und zeigt sich ihnen. Aber der Herr Jesus war nicht so. Was macht der Jesus? Er zeigt sich der Maria Magdalene, den zwei anderen Frauen, die ihn so ganz sicher für die Frauen auch eine Welt zusammenbrach, auf eine andere Art und Weise. Ich möchte mich einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der erste Mann, der zu der Zeit gelebt hatte, der sie respektierte, so wie sie waren, der sie schätzte und der ihnen Liebe und Nähe gab, auf eine unverfängliche, wunderbare, göttliche Art und Weise, ja, der war nicht mehr da. Und die haben viel verloren, die Frauen. In diesem Moment hatten sie alles verloren. Da ging der Herr zuerst hin und zeigte sich. Maria Magdalene, die von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Dann die anderen 2 Frauen. Und dann eilte der Herr Jesus, um Petrus zu treffen. Haben wir darüber nachgedacht, dass der Jesus in seiner Auferstehung von den Jüngern als erstes eilte, dem, der es am nötigsten hatte, wo die Sünde getrennt hat, der am Boden lag, da eilte der Herr hin in der Auferstehung, um ihn zurechtzubringen. Er eilte dahin, der Petrus hat ihn nicht richtig gesucht. Ja, halbherzig. Bei diesem Wettlauf zum Grab, da war er 2., ganz entgegen seiner Gewohnheit. Mit einem schlechten Gewissen läuft sich schlecht, hat schon mal einer gesagt. Und das ist auch so. Aber der Herr suchte ihn. Die Schrift breitet den Mantel des Schweigens über dieses Gespräch. Aber ich glaube, eine Sache können wir sicherlich sagen. Was hat er wieder her ihm gesagt haben? Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, eine Sache darf man sagen, was ich sicher bin, was er zu ihm gesagt hat. Er wird ihm sagen, Petrus, ich liebe dich immer noch genauso. Da wird kein Abbruch seiner Liebe gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er ihm was vorgeworfen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Niemals. Wir hätten das bestimmt so gemacht. Wir hätten erstmal unsere Frau, unseren Mann, ja, den hätten wir erstmal entlockt. Warum, wieso, weshalb denn jetzt genau? Aber ich glaube nicht, dass das wieder her. Der Petrus war schon zertrümmert. Der Blick und das Wort des Herrn am Kreuz hatten Herz und Gewissen schon längst erreicht. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Herr eilte, um seinen gefallenen Jünger aufzurichten. Da ist mein Herz ungefähr geplatzt, als mir das zum ersten Mal so richtig bewusst wurde. Wie wunderbar ist der Herr Jesus. In Auferstehung, er eilte als erstes, um dem Simon Petrus zu erscheinen. Und dann der Petrus, deswegen konnte er auch ins Wasser springen. Haben wir es mal gelesen, andere Leute ziehen sich aus, wenn sie schwimmen gehen. Der Petrus zog sich an. Er hat ein Untergewand an und als er hört, es ist der Herr, da zog er sich noch sein Obergewand an und dann sprang er ins Wasser. Das hat auch was mit dem Herr zu tun. Das hat was mit Würde zu tun. Der Petrus hat sich nicht sein Obergewand angezogen, damit er besser schwimmen kann, sondern weil er dem Herrn nicht nackt gegenübertreten wollte. Nackt im Sinne von nur im Untergewand. Ja, das redet von Würde. Und das müssen wir uns mal fragen, wie treten wir dem Herrn einfach gegenüber? Auf ganz allgemein möchte ich es einfach mal formulieren, muss sich jeder selber fragen. Bringen wir dem Herrn Jesus die Würde entgegen, die ihm wirklich gehört? Die ihm gehört, weil er der Herr ist. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Ich möchte schließen noch mit einem Gedanken. 200 Ellen war das Boot vom Land entfernt auf diesem Meer. Und der See Genezareth konnte ein stürmisches Meer sein. Ich möchte das mal einfach auf uns anwenden. 200 Ellen ist nicht weit vom Wasser weg. Und so sitzen wir auch alle irgendwie in so einem Fischerboot. Ja, und gehen dem Ufer entgegen, wo der Herr Jesus ein Frühstück für uns zubereitet hat. Wo er auf uns wartet, um uns zu geben. Das tut er natürlich tagtäglich. Ich möchte es aber mal auf das große Ziel beziehen, dem wir entgegenstehen. Es sind wahrscheinlich für uns nicht viele Paddelschläge, die wir noch machen müssen, bis wir bei dem Herrn sind. Ob wir durch den Tod gehen oder ob wir hier bleiben, bis er wiederkommt. Wenn wir doch mehr bedenken mögen, dass es der Herr ist, dem wir entgegenrudern. Dass es der ist, der zu Simon Petrus eilte in seiner finstersten Stunde, ja, um ihm wirklich wiederherzustellen. Und dass es der ist, der sagt, kommt her, frühstücket.